Man tauscht sich die Handynummer nachher aus, man erstellt WhatsApp-Gruppen und schreibt sich, wann kommt die Serie und wann kommt es im Fernsehen. Komm, wir gucken zusammen. Dass tatsächlich getankt wird, man geht rein, zahlt, fährt weiter und man hat die Zapfsäule noch im Auto. Wir haben so eine Taskforce mit 7 oder 8 Kollegen gebildet, weil das eine alleine als Bearbeiter gar nicht stemmen kann. Und das war schon eine große Geschichte, die wir damals hatten.
Versicherung, und jeder braucht sie, aber sich damit wirklich auseinandersetzen, ist das nicht nur unverständliches Expertendeutsch und arbeiten da nicht nur Verkäufer, die mir was andrehen wollen, was ich gar nicht brauche? Und überhaupt, ist das nicht alles völlig langweilig? Es gibt viele Vorurteile über die Versicherungsbranche, wir wollen damit aufräumen. Mit einem Blick hinter die Kulissen, mit Gesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die von sich und ihrer Arbeit erzählen, die ganz sicher eines nicht ist, langweilig. Dies ist Backstage Stories. Versichern ist alles nur Stromberg oder was? Ein Podcast der DBK Versicherungsgruppe. Folge 24, Herr Schmidt.
Ja, ich bin in der Freizeit tatsächlich so ein bisschen Laiendarsteller, so ein für Fernsehserien. Bin ich seit 7 Jahren in so einer Castingagentur, die mich dann auch öfters mal buchen quasi, um dann irgendwelche RTL Sat.1 oder RTL 2 Serien zu drehen. Ja, die Sendungen heißen jetzt Klinik am Südring, Auf Streife, Blaulichtreport, Die Spezialisten, Strafgericht.
Das ist ja schon einiges. Wie viel, haben Sie so eine, haben Sie das noch im Kopf, in wie viel Serienfolgen Sie schon dabei waren?
Ja, so zwischen 20 und 25 Serien.
Ah,
ja.
Okay.
Immer unterschiedliche Rollen. Es war, ob ich jetzt ein Verbrecher war, ob ich der Begleiter der verletzten Frau war, die ins Krankenhaus musste. Ob ich ein Komplize war oder der betrogene Ehemann. Also von allem so ein bisschen was. Also jeden Charakter irgendwo muss man spielen können.
Wie sind Sie da reingekommen?
Ich hatte mich vor 7 oder 8 Jahren in einer Castingagentur. Die hatte ein Casting hier in Koblenz gemacht, im Kontell an der Mosel. Und da bin ich halt einfach mal hingegangen, habe mir das mal angeguckt, habe da mitgemacht. Und 4 Tage später habe ich einen Anruf bekommen, ob ich Zeit hätte, eine Woche später dort und dort zu drehen. Ja. Und beim Dreh lernt man halt viele Leute kennen und die das schon länger machen und die mir dann auch gesagt haben, du musst dich da und da bewerben und die Agentur, da kommst du noch öfters dran und die machen noch größere Formate. Und dann habe ich mich bei der zweiten Agentur beworben, war im Casting in Hürth. Und bei den beiden Agenturen werde ich jetzt des Öfteren halt mal gebucht. Kann quasi absagen die Rolle, wenn sie mir nicht passt, wenn der Termin nicht geht, kann ich auch absagen. Also ich bin da ganz frei. Kriege dann ein Drehbuch zugeschickt, was ich mir vorher durchlese, damit ich meine Rolle und die Rolle der anderen kenne. Und fahre dann zum Dreh, lerne die Kollegen kennen, lerne Polizisten, Ärzte, Krankenschwester, Pfleger kennen und Produzenten, Regisseure, Kameraleute, ja.
Und das ist ja super interessant. Ja, so. Was reizt Sie daran?
Reizt es mich, jemand anders zu sein, einfach. Eine Rolle zu spielen. Und die Leute, die man da kennenlernt, also alle super nett. Ich hatte jetzt noch wirklich nie schlechte Erfahrungen mit irgendjemandem gemacht. Man tauscht sich die Handynummer nachher aus, man erstellt WhatsApp-Gruppen und schreibt sich, wann kommt die Serie und wann kommt's im Fernsehen, komm, wir gucken zusammen oder treffen uns nochmal oder, also man lernt viele Leute kennen und man so einen Blick hinter die Kulissen quasi. Man ist dann selber vor der Kamera und spielt dann eine Rolle, die man eigentlich nicht ist, aber das macht so doch am meisten Spaß, ja.
Was war Ihre bis heute bleibendste Rolle?
Da gehe ich jetzt mal von den Serien weg. Und zwar habe ich in 2 Quiz-Sendungen mitgemacht. Buchstaben-Battle kennt man, denke ich mal, mit Ruth Moschner.
Ach so,
ja. Da habe ich mitgemacht. Habe aber leider verloren. Deshalb die bleibendste wird Let the Music Play. Es läuft aktuell auch noch. Da habe ich mitgemacht und habe auch dann im Finale halt Geld gewonnen. Also ich habe mich gegen 2 Konkurrenten durchgesetzt. Bin dann bis ins Finale gekommen, wo ich dann alleine mit dem Moderator quasi spiele und habe da dann auch wirklich Geld gewonnen.
Lassen Sie mich noch mal kurz, Let the Music Play, ist das das, wo man Songs erraten muss, die teilweise dann so von so einer Studioband nachgespielt
Richtig,
werden?
Genau, ja. Ah, die dann in verschiedenen Genres okay. gespielt werden oder es kommen nur Schnipsel oder es fängt nur mal die Gitarre an. Ja, oder es stehen, man bekommt kleine Hinweise und hört dann nur fünf Töne und muss danach den fünf Tönen schon entscheiden, welcher Titel das ist. Genau, und dann kommt man nachher ins große Finale, 7 Titel, pro Titel gibt es 1.000 Euro, macht man alle Titel, gibt man 10.000 Euro. Ja, ja, und da in dem Finale war ich halt, waren jetzt keine 10.000 Euro, aber waren schon ein guter Betrag, ja.
Sehr gut, ja, ich habe das auch schon ein paar Mal geguckt, ich bin ja auch so ein bisschen Musik-Nerd, ja. Aber ich wundere mich doch, wie schnell die Leute da Songs erkennen, also so schnell bin ich nicht. Aber sie offensichtlich schon.
Ich habe auch einen Bekannten, der ist DJ, der hat auch gesagt, also im Finale hätte ich mich schwer getan. Oder? Man hat halt nur 30 Sekunden Zeit, ne? Und in den 30 Sekunden, wenn man sich das erste Lied 17 Sekunden anhört, hat man für die nächsten 6 Titel nur noch 13 Sekunden. Also man muss schnell sein und hoffen, dass es passt. Man darf auch nie ein Wort zu viel nennen bei dem Titel. Das ist mir dann noch passiert tatsächlich, dass ich beim Titel...
Achso, es muss ganz genau stimmen.
Also, ich hatte zum Beispiel Britney Spears Lucky und ich hatte So Lucky gesagt. War falsch.
Ja.
Wegen dem So. Deshalb.
Okay, das ist streng.
Das ist wirklich streng und da ist mir dann im Finale auch ein Fehler halt passiert. Also sonst wäre es ein Tausender mehr gewesen nachher. Aber gut, ich kam mit 0 Euro hin, gehe mit ein paar tausend Euro heim, alles gut.
Ja.
Ja.
Hören Sie Musik auch, also gerne privat viel Musik?
Ja, also ich mache auch, kommt auch noch dazu, so ein bisschen nebenbei noch DJ. Auf Hochzeiten, Polterabend, runde Geburtstage. Habe auch hier am Betriebsfest schon mal Musik gemacht.
Wollte ich gerade fragen.
Ich auch schon. Ja.
Was kommt denn besonders gut bei der DBK an?
Ja, bei mir war es schon länger her und wir hatten früher immer in der Hauptverwaltung ein Motto für ein Betriebsfest. Und damals war das Motto der Dschungel. Also es liefen dann wirklich Tiger da rum, Giraffen und Löwen und es war auch so geschmückt mit Affen und ja, und dann kommt dann eher so ein Titel wie auch Welcome to the Jungle von Guns N' Roses war gut an, weil es halt einfach zum Thema gut passt. Und da war ich halt an dem Abend gebucht und hat dann mehr die Titel demnach so ein bisschen halt ausgerichtet. Auch mal so ein Ayo Ayo oder so. Also da, ja, gemischt, buntes Programm. Ja. Ich bin aber eher so noch die alte Schule, Metal, Hard Rock.
Ach so, okay. zu später Stunde könnte ich mir vorstellen, funktioniert das dann auch, Metal und Hard Rock, wenn die Hemmungen so ein bisschen gefallen sind.
Also es gibt Bands, die spielt man tagsüber nicht, aber abends laufen sie, ja. Wie Rammstein zum Beispiel, ja.
Dann erzählen Sie mir doch auch mal, wie Sie überhaupt, Sie haben, glaube ich, gesagt 20 Jahre, ne? Mhm. Oder? Sind Sie bei der DBK? Erzählen Sie mir doch mal Ihren Weg zur DBK erstmal.
Ja, ich hatte meine Ausbildung gemacht, nachdem ich die mittlere Reife hatte damals noch, habe ich meine Ausbildung bei einem anderen Unternehmen gemacht. Bin dann auch kurz danach, nach der Ausbildung Bundeswehr, Außendienst. Und habe dann gemerkt, Außendienst ist nicht unbedingt so meins und habe dann das Unternehmen verlassen und habe dann den Umweg 5 Jahre über eine Krankenversicherung gemacht und habe dann halt die Stelle von der DBK in der Geschäftsstelle oder die Ausschreibung für die Stelle der DBK über einen Bekannten gehört und habe mich drauf beworben, Vorstellungsgespräch gehabt und ja, so kam ich dann erstmal zur Geschäftsstelle der DBK hier in Koblenz und ja, die wurde ja dann 3 Jahre später quasi die Abteilung aufgelöst und bin dann so seit 2005 in der HV.
Was bedeutet das?
Hauptverwaltung.
Die Abkürzung habe ich nur nicht so schnell verstanden.
Also HV, ja. Also bin jetzt in der Hauptverwaltung seit 2005 und da in der AV, in der Allgemeinen Versicherung.
Ah, okay, ja. Okay. Was sind die besten Abkürzungen, die Sie zu bieten haben?
SPEE zum Beispiel.
Heißt?
Schweigepflichtentbindungserklärung. Ja, das hat man immer so, weil ich halt in der Kfz arbeite und auch Personenschäden dazugehören. Dann brauchen wir halt diese Unterschrift, damit wir bei den Ärzten auch medizinische Anfragen stellen dürfen. Deshalb SPEE.
Wie groß ist Ihre Abteilung?
Ja, die Abteilung besteht halt aus... Unfall, Haftpflicht, Sach, und Kfz. Ich bin in der Kfz und dort in der Leistungsabteilung. Also wir haben eine Bestandsabteilung für Polisierungen und Anträge. Und ich bin in der Leistungsabteilung halt für das Geld nachher wieder auszugeben.
Dann beschreiben Sie doch mal den Bereich etwas genauer, auch wenn es ja irgendwie teilweise selbsterklärend ist, aber doch ein bisschen genauer, was alles in Ihren Aufgabenbereich so fällt.
Also selbsterklärend ist es gar nicht, weil viele sagen halt auch nur, ja gut, kümmerst dich um die Schäden und dann zahlst du mal was aus oder lehnst mal was ab. Ne? Aber wir haben halt unsere Arbeit aufgeteilt in mehrere Gruppen nochmal in der Abteilung. Also einmal für reine Glasschäden, dann reine Kaskoschäden, Haftpflichtschäden, Auslandsschäden und auch Großschäden. Und ich bin halt für die Haftpflicht zuständig. Und da gibt es bei uns ein Front wie auch ein Backoffice. Bedeutet, Frontoffice ist die Neuschadenaufnahme. Also alles, was Neues reinkommt, wird vom Frontoffice bearbeitet. Und das machen wir bei uns im Wechsel, sodass ich ungefähr 2 Monate im Jahr im Frontoffice sitze, um dann wirklich 1 Monat lang am Stück nur Telefonate anzunehmen oder rauszutelefonieren. Und sobald der Schadenfall quasi dann zu den Fakten kommt, geht es dann ins Backoffice. Und da hat jeder Kollege eine eigene Rate. Und in den Raten bearbeitet man seine Schadenfälle am besten Fall bis zum Abschluss.
Und aktuell. Was bedeutet das Rate?
Eine Rate ist halt, die Servicenummer wird aufgeteilt, damit nicht, wenn ein Posteingang reinkommt, der zufällig irgendwo zugeordnet wird, sondern dann zu dem bestehenden oder passenden Mitarbeiter, der mit seiner Servicenummer quasi eingeteilt wurde.
Ach so, dass man quasi einen Vorgang bearbeitet bis zum Schluss.
Im Idealfall, ja.
Genau. Mhm. Und was beinhaltet das so? Was kommt da so bei Ihnen ins Telefon oder auf Ihren Schreibtisch oder digital? Was kommt da alles an bei Ihnen? So die Bandbreite.
Ja, die Bandbreite ist eine Schadenmeldung, kommt vom Versicherungsnehmer, von unserem Kunden quasi oder von dem Geschädigten, von dem Unfallgegner. Es kann sich ein Sachverständiger bei uns melden, wo der Geschädigte schon hingefahren ist und hat da sein Auto besichtigen lassen. Es kann eine Reparaturwerkstatt sich bei uns melden, eine Mietwagenfirma, ein Rechtsanwalt. Also die Bandbreite, wer den Schaden meldet, ist groß. Auch der Außendienst wird involviert von unseren Kunden und meldet den Schadenfall. Ja, und dann bearbeiten wir das ab. Wenn der Versicherungsnehmer einen Schaden meldet, versuchen wir natürlich auch schnellstmöglich den Unfallgegner zu erreichen, um ihm auch zu zeigen, hier, wir sind für dich da, du bist jetzt nicht alleine, du hast den Schadenfall, aber wir kümmern uns darum und empfehlen ihm vielleicht auch eine Werkstatt, empfehlen ihm ein Mietwagenunternehmen oder beauftragen einen Sachverständigen für ihn, damit er den wenigsten und kleinsten Aufwand halt hat. Also es gibt ein paar kuriose Fälle, aber in letzter Zeit häufen sich halt, keine Ahnung, ob es die Umstände aktuell sind, die in Deutschland herrschen, aber wir haben öfters mal, dass Zapfsäulen abgerissen werden. In letzter Zeit, also ich hatte das in den letzten, ich sage jetzt einfach mal 19, 18 Jahren vielleicht 2-mal und jetzt in den letzten 2 Jahren 4-5-mal, dass tatsächlich getankt wird. Man geht rein, zahlt, fährt weiter und man hat die Zapfsäule noch im Auto, beziehungsweise diesen Zapfhahn und reißt dann diese komplette Zapfsäule mit ab. Und beschädigt sich das Auto, also den Stutzen hinten, wo der Zapfhahn reinkommt, genauso wie, dass man dann den Schlauch abreißt, der Sprit fließt, spritzt dann über den Boden, über die Tankstelle, eine Zapfsäule ist beschädigt, das hatte ich jetzt in letzter Zeit häufig, deshalb nur ich alleine 4 oder 5 Fälle. Jetzt weiß ich nicht, wie es bei den Kollegen aussieht, ich habe jetzt nicht rund gefragt, finde ich aber schon kurios, teure Spritpreise und dann noch eine teure Tankstelle.
Ja. Was erzählen denn dann die Versicherten? Also versehen? Habe ich vergessen?
Ja, versehen. Ja, war in Hektik, bin dann losgefahren und habe dann nicht mehr dran gedacht. Ich dachte auch selbst immer, dass diese Tanksäulen quasi geschützt sind, indem man erst abrechnen kann, wenn der Hahn wieder steckt. Aber anscheinend, sobald man dieses Raster wieder löst im Schlauch da, dass ab dann die Uhr steht und wenn man bezahlen geht, wird die wieder auf Null gesetzt, der Kunde fährt weg und den Schaden habe ich quasi mit meinem Auto verursacht. Und deshalb sind wir dann als die Kfz-Versicherung in der Pflicht. Ja, und versehen, Hektik, nicht mehr dran gedacht. Ich dachte, ich hätte ihn vorher schon reingesteckt, nicht mehr geguckt. Ich kam von der anderen Seite zu meiner Fahrertür. Ne? Ja, und das jetzt wirklich.
Okay, das Das ist wirklich kurios. Ja. Sie haben ja eben schon gesagt, ob es an den Zeiten liegt. Da wäre ich ja mal interessiert daran, ob Sie irgendwie eine Theorie dafür haben, warum das jetzt so geballt auftritt.
Ja, weil viele Menschen vielleicht auch den Kopf im Moment irgendwo woanders haben. Es sind ja auch Sorgen, die im Moment auftreten. Und ja, dass man dann einfach tanken ist im Moment auch nicht mehr schön, unbedingt fürs Portemonnaie. Ne? Ich will jetzt keinem da was vorwerfen, aber man geht zur Tankstelle, man ist froh, man ist raus, war teuer genug und dann setzt man sich ins Auto, hat Hektik, hat tausend Sachen im Kopf und fährt einfach los. Wäre jetzt meine Theorie für die letzten 2 Jahre, dass es die Häufigkeit zunimmt halt, ne? Ja.
Müsste man mal eine Studie erstellen.
Ja, wäre vielleicht mal interessant.
Deutschlandweite Zapfsäulen-Abrissstudie.
Ja. Ja, dann gibt es auch noch so einen kuriosen Fall, den ich mal hatte. Der hat mich auch ein bisschen beschäftigt. Ein Auto von unserem Versicherungsnehmer fährt in eine Waschstraße rein, fährt wieder raus, fährt nach Hause, alles gut. Und wir kriegen dann eine Schadenmeldung, weil sich der Pächter der Waschstraße das Video angeguckt hat und da hing in den Borsten quasi die Antenne unseres versicherten Fahrzeugs. Mhm. Und alle nachfolgenden Autos wurden nicht nur vom Streck befreit, sondern eher mit Kratzern versehen.
Okay,
sodass die Antenne quasi die nächsten Fahrzeuge, die hinten dran kamen, bis es irgendwann bemerkt worden ist, auch mit beschädigt hat. Und da gab es halt, unser Versicherungsnehmer hat es gar nicht mitbekommen. Und da gab es halt auch Videos und auch Warnschilder, dass man vorher die Antenne bitte abmachen soll. Und es gab halt dann ein Video, das ich mir auch dann angesehen habe, wo unser Auto mit einer Antenne reinfährt, ohne dass sie jemand abschraubt und das Auto hinten wieder rauskommt und hat keine Antenne mehr dran. Und das war dann Nachweis genug halt für uns, für den Schaden dann auch.
Wie viele Autos waren beschädigt?
Das waren 4. Das weiß ich so groß, aber es ist halt ein Kuriosum, ne, dass man dann wegen der abgebrochenen Antenne oder vielleicht war sie nicht richtig montiert und also sie war nicht mehr drauf dann. Ne?
Ich bin ja nicht so ein Autofreak. Ich hätte jetzt gedacht, Antennen sind eh nicht mehr so häufig bei Autos.
Doch schon, ja. Und die meisten klappen sich sogar auch gerne mal nach hinten ein. Wenn man irgendwo vorne einen Widerstand, dann klappen die so nach hinten und flutschen dann wieder so wie so ein Gummi nach vorne. Ne? Die gibt es auch noch.
Ach so, okay.
Aber es war auch kein neueres Modell. Und es ist auch schon...
Ja.
Ja, ich denke mal schon so 5 bis 7 Jahre, 8 Jahre her, der Fall. Aber ist in Erinnerung geblieben.
Ja. Ja. Und was ist denn so ein Standard? Also womit beschäftigen Sie sich eigentlich am meisten? Gibt es das so ein Klassiker für Sie? Ja.
Da gibt es ja auch einen netten Spruch, den man in Deutschland ja auch ganz gut kennt. Wenn es hinten knallt, gibt es vorne Geld. Mhm. Und das ist halt der Auffahrunfall. Wenn man hinten jemanden reinfährt, kriegt der da vorne dann auch sein Geld. Das ist so die Häufigkeit, also Auffahrunfälle an der Ampel oder im rückwärtigen Verkehr, also im Stau oder an der Kreuzung, dass man denkt, man kann durchfahren und vorne der hat aber noch mal kurz gebremst, weil ein Fahrrad kam, Fußgänger über die Straße ging oder so, dass man dann ein bisschen abgelenkt war, der Abstand war nicht ausreichend und das Bremsen reicht dann auch nicht mehr. Dann kommt es zu dem Klassiker halt, der Auffahrunfall und das ist schon die Häufigkeit, genauso wie beim Ausparken gegen geparktes Fahrzeug zu fahren, hat man halt auch vielleicht, regelmäßig.
Vielleicht können Sie an dem Beispiel Auffahrunfall mal so kurz durcherzählen, wie dann der Ablauf aussieht. Also dann bekommen Sie also einen Anruf.
Genau.
Und was passiert dann?
Also Versicherungsnehmer ruft an und sagt, ich bin da und da an der Kreuzung, hat vor mir das Auto gebremst und ich bin aufgefahren und bin ins Heck gefahren. So, dann fragen wir die Standardfragen nach, ob Alkohol, Führerschein, war die Polizei dort, gibt es Personenschäden, ne? Das fragt man erstmal nach und wenn das geklärt ist, ist die Haftungsfrage klar. Ne? Er hat ja dann den Sicherheitsabstand nicht eingehalten, beziehungsweise das Bremsen hat dann nicht mehr gereicht, um zum Stillstand zu kommen. Und dann versuchen wir den Geschädigten, den Unfallgegner anzurufen, also derjenige, den sein Auto beschädigt wurde, und besprechen mit ihm das Ganze, was beschädigt, wo steht's Auto, ist noch fahrbereit, sind Sie verletzt? Und dann versuchen wir für ihn quasi ein Paket zu schnüren. Das muss er nicht annehmen, wir bieten es aber als Service an und kümmern uns um seinen Schaden. Das heißt, wir könnten ihm eine Werkstatt empfehlen, in der er es reparieren lassen kann. Wir würden ihm den Mietwagen stellen für die Zeit der Reparatur. Wenn das Auto nicht mehr fahrbereit ist, kann es auch abgeschleppt werden von dort, wo es ist. Wir bieten einen Hol- und Bring-Service an, dass wir das Auto quasi holen, in die Werkstatt bringen und wenn es fertig ist, auch wieder zurückfahren. Dann muss er gar nicht mehr aus dem Haus deswegen. Und ja, wenn er keinen Mietwagen möchte, würden wir ihm einen Ausfall anbieten für den Tag, wo er das Auto nicht nutzen kann. Wenn er aber von sich aus schon sagt, nee, ich lasse das alles über einen Anwalt, ich habe schlechte Erfahrungen mit einer Versicherung gemacht, mit einer anderen, dann wird er halt über einen Anwalt, dann kriegen wir einen Brief über einen Anwalt und dann steht dann alles weitere halt drin, die Forderung, und müssten dann halt dementsprechend regulieren. Deshalb versuchen wir, und das kriegen wir auch gut hin, schnell zu sein und dem Geschädigten halt rundum auch so, als wäre es unser Kunde, einen Service zu bieten, den er auch, den er zufriedenstellt, ja.
Das heißt, man kann so eine Situation dann tatsächlich komplett ohne Anwalt klären?
Natürlich.
Wenn man aber sagt, ich habe schlechte Erfahrungen oder welche Gründe man auch immer sonst hat, ich schalte einen Anwalt ein, wie verläuft das denn dann?
Gut, mit einem Anwalt, dann muss der Geschädigte halt eine Vollmacht unterschreiben, dass der Anwalt für ihn tätig werden kann. Und dann kriegen wir ein Schreiben vom Anwalt, wo er dann halt das Unfallgeschehen nochmal kurz zusammenfasst und uns dann auch eine Aufstellung vielleicht macht, dass der Kunde schon einen Gutachter beauftragt hat oder schon in der Werkstatt war oder den Mietwagen genommen hat. Wir kriegen Belege bei und dann steht halt drin, wir hätten gern oder wir rechnen wie folgt ab. Dann will er halt die Reparaturkosten, den Mietwagen, den Sachverständigen, seine Anwaltsgebühren. Und dann müssen wir halt dementsprechend nicht mehr dem Kunden, den Geschädigten gegenüber ausgleichen, sondern dann halt dem Anwalt, weil er bevollmächtigt wurde, ein Mandat hat. Und demnach ist dann der Geschädigte, mit dem haben wir nie Kontakt, gar keinen Kontakt, der Ansprechpartner nur noch der Anwalt. Ja.
Erinnern Sie sich denn da auch an Forderungen oder an Situationen, die ein bisschen außergewöhnlich waren?
Außergewöhnlich, also die Mietwagenabrechnung ist halt schon in den letzten Jahren sind die Werte schon recht hochgegangen. Also es gibt ja auch, man nennt es Schadenminderungspflicht, also der Versicherungsnehmer wie auch ein Geschädigter muss den Schaden so gering wie möglich halten. Im besten Fall noch so, als müsste er ihn selber tragen. So, und wenn ich eine Panne mit dem Auto habe und suche mir ein Mietwagenunternehmen auf, dann frage ich ja mal, was kostet mich das? Kriege ich vielleicht ein kleineres Auto, dann ist es nicht ganz so teuer und so weiter. Viele Geschädigte gehen halt einfach hin und sagen, mir ist jemand reingefahren, das übernimmt die Versicherung und ich hätte gerne jetzt einen Mietwagen. Dann fragen die nach keinem Preis, nach nichts. Ja, ich habe noch einen zweiten Fahrer drauf, ich brauche ein Navigationsgerät, der soll bitte Winterreifen haben, der soll Automatik haben und so weiter. Dann kommt natürlich der Preis auch, kann man schön in die Höhe treiben. Und da versuchen wir ja, wenn wir den Geschädigten am Telefon haben, ihm schon Preis mitzuteilen, den er bitte nicht zu übersteigen hat, weil wir mit Mietwagenunternehmen zusammenarbeiten und da feste Preise haben für die verschiedenen Fahrzeuge. Und da haben wir halt von den Anwälten halt gern schon mal dann Mietwagenrechnungen, die so überteuert sind, dass es nachher gekürzt und ja, nach Rechtsprechungen und so weiter, also da geht's dann in die Tiefe. Und dann wird es auch schon mal umfangreicher und dann gibt es einen Einspruch 1, 2 und so weiter. Und ja, dann geht so ein Fall auch mal in die Länge.
Hätte man. Dann ist bei Ihnen aber auch direkt eine juristische Abteilung beteiligt, richtig, oder?
Ja.
Ja, okay. Aber dann sind Sie, also aus sowas sind Sie dann raus.
Dann wäre ich raus, wenn es zum Klageverfahren kommt, bin ich raus. Ja. Genau.
Gibt es bei solchen Fällen eigentlich auch Leute, die Schadensersatz fordern? Irgendwelche Traumata, von denen Sie erzählen oder so?
Ja gut, dafür haben wir dann halt, wo ich eben diese Abkürzung SPEE, diese Schweigepflichtentbindungserklärung, dadurch holen wir uns dann Arztberichte ein und dann müssen das die Ärzte halt feststellen, ob da ein Psychologe oder sowas notwendig war. Jemand kann nachts nicht mehr schlafen durch den Unfall noch, ne? Und oder hat einen Tinnitus oder irgendwas Langwierigeres. Und dafür sind halt dann diese Berichte, die wir uns bei den Ärzten einholen, wichtig, um dann festzustellen, welche Diagnosen wurden gestellt, wie lange war so ein Geschädigter dann wirklich arbeitsunfähig, wie lange hat er mit diesem Trauma da auch dann wirklich zu tun gehabt. Und das läuft dann alles über die Ärzte halt ab.
Haben Sie denn persönlich auch schon mal so einen Fall gehabt, wo Sie vielleicht allein durchs Gespräch am Telefon gemerkt haben, da ist jemand aber ganz schön mitgenommen jetzt von diesem Unfall?
Das ist ja auch das Schöne, wie auch ja, das Unterschiedliche bei uns in der Arbeit, dass nicht jeder Fall gleich ist. Man hat nicht nur schwarz und weiß, man hat auch Emotionen am Telefon. Und man hat auch Emotionen in den E-Mails oder in den Briefen. Und ja, es gibt immer mal Menschen, die erzählen auch Lebensgeschichten von sich. Ne, die, man unterhält sich über den Unfall und dann, ja, ich musste aber deswegen dahin, weil mein Mann krank war. Und dann geht man auch so ein bisschen in die Tiefe, in die emotionale Tiefe und erfährt auch ein bisschen was über den Menschen. Und ja, deshalb sage ich, es ist nicht immer schwarz und weiß und nicht jeder Mensch ist gleich, sondern man hat da mit verschiedenen Personen zu tun, begleitet den Schadenfall auch dann in einem zweiten, dritten, vierten Telefonat und ja, kann den Menschen dann auch besser verstehen. Manchmal ruft jemand an und ist erbost oder wie fährt der mir ins Auto rein und ne, steht am Unfallort noch und schreit mich quasi an. Und man versucht dann halt so ein bisschen die Ruhe da reinzubringen. Und die merken ja auch später, wenn die Regulierung einsteigen und wir bieten Sachen an, dass die sagen, oh, das finde ich ja klasse, dass die Debica sowas macht. Jetzt brauche ich mich um gar nichts mehr kümmern. Ne? Die Leute sagen auch mal zu mir, Herr Schmidt, wenn Sie bei mir ums Eck wohnen würden, würde ich Sie gerade mal für eine Tasse Kaffee einladen. Das haben Sie so toll mit mir gemacht. Das hätte ich so nicht erwartet. Oder auch zum Eis mal eingeladen oder so. Ne? Oder man sagt ja gerne, der Geschädigte, unter den Umständen möchte ich nicht mehr mit Ihnen telefonieren, aber menschlich war es ein tolles Gespräch. Ne? Und das erlebt man auch. Genauso wie es umgekehrt dasselbe auch irgendwo gibt, dass die Kunden halt auch mal nicht zufrieden sind. Aber wir versuchen oder wir geben halt das, was wir geben können und wir zahlen das, was wir zahlen können und versuchen, einen gesunden Service anzubieten, den ja, hatte ich eben schon mal gesagt, dann alle zufrieden irgendwo stellt. Ja, unser mit der größte Fall in den letzten Jahren, ein Fahrzeug von uns war im Parkhaus abgestellt und hat dann irgendwann mal Feuer gefangen. Also nicht nachdem das Auto abgestellt wurde, sondern dann Stunden später. Und ja, dadurch kam es dann zu einem Brand in dieser Tiefgarage, wo dann mehrere hundert Autos dann auch involviert waren.
Hundert?
Mehrere hundert Autos. Und auch außerhalb dieser Tiefgarage-Dienstleister, die ihre Geschäfte oben am Ausgang hatten. Also es kam ja wirklich Qualmwolken raus, es kam Ruß, es kam Feuer hoch. Und also es war schon ein Fall, der uns sehr, sehr lange beschäftigt hat, wo wir auch Lagerhallen angemietet haben, damit die Fahrzeuge untergestellt werden können, die dann begutachtet wurden. Die Fahrzeuge wurden, nachdem sie aus der Garage rausgeschleppt wurden, in Tüten eingepackt, weil die so voller Ruß waren. Und wenn die oben an die frische Luft gekommen wären, hätte sich der ganze Ruß auch nochmal überall hin verteilt. Also da hing eine Heidenarbeit dahinter. Da sind auch ja, Abteilungsleitung und so weiter sind auch dann dorthin gefahren und haben sich das Ganze vor Ort angeschaut. Und das war halt schon eine richtig große Geschichte damals. Wir haben so eine Taskforce mit 7 oder 8 Kollegen gebildet, weil das eine alleine als Bearbeiter gar nicht stemmen kann. Und das war schon eine große Geschichte, die wir damals hatten, ja.
Wie lange lief das? Das klingt ja wirklich nach Riesenaufwand.
Ja, das lief dann schon über Jahre, ja, bis das alles komplett nachher durch war.
Mhm. Ah, okay. Und wie ist denn der Ablauf bei so einem ganz, wir sprachen eben über einen Auffahrunfall, wenn alles glatt geht, ohne Anwalt, ohne alles, wie lange dauert so ein sowas, bis alle zufrieden sind?
Das liegt dann nicht mehr in unseren Händen. Also wenn wir eine Werkstatt vermittelt haben, dann muss ja erstmal die Reparatur durchgeführt werden, ist es ein aufwendigerer Schaden, müssen Ersatzteile bestellt werden, muss eine fremde Lackiererei das lackieren, dauert es natürlich was ein bisschen länger, als wenn jetzt ein Auffahrunfall und die Werkstatt sagt, okay, wir sind in 2 Tagen durch, dann kriegen wir die Rechnung und dann ist die danach einen Tag später bezahlt. Das ist der Idealfall. Ich habe heute auch noch einen Fall gehabt. Ich glaube, es war Schadentag, war der 28. September und konnte heute abschließend alles bezahlen. Ne? Das waren jetzt 12 Tage mit 2 Wochenenden dazwischen. Also ich sage jetzt einfach mal 6, 7 Arbeitstage war der Idealfall bezahlt. Aber es gibt halt dann Geschichten, da brauchen wir auch mal eine Ermittlungsakte, da brauchen wir Zeugenaussagen, da muss schriftlich der Versicherungsnehmer das melden, weil es telefonisch nicht reicht, für eine Haftung zu bestimmen. Und da dauert es natürlich dann nochmal Wochen, Monate.
Das war Backstage Stories. Versichern ist alles nur Stromberg, oder was? Eine Reihe, in der wir mit Vorurteilen gegenüber der Versicherungsbranche aufräumen wollen. Ein Podcast der DBK Versicherungsgruppe. Und in der nächsten Folge eine andere spannende Geschichte, die zeigt, dass Versicherung nicht Stromberg ist.
Ein Podcast von Press Play Productions.